Wir starten heute eine neue Serie. Wie sollen wir denn leben? Und das ist eine Serie, die in einer Serie von Serien steht. Und es geht um erfülltes Leben und würdevolles Sterben. Die Engländer haben einen guten Spruch. Sie sagen, you have to scratch where it itches. Jetzt, das heisst, du musst dort kratzen, wo es auch wirklich beißt. Wenn es mich da hinten kratzt oder beißt, muss ich dann da kratzen. Ich muss dort hingehen, wo es wirklich beißt, oder? Und wir sollen als Christen dort kratzen, wo es wirklich beißt. In unserer Gesellschaft haben wir Themen, die uns beschäftigen. Und das beschäftigt nicht nur die Menschen, die in die Kirche kommen, sondern auch andere. Sondern auch uns. Und wir sollen dort kratzen, wo es wirklich beißt. Dort, wo die Nöte sind, dort, wo die Grundfragen des Lebens sind. Und wir als Gemeinde möchten versuchen, mit diesen Serien dort zu kratzen, wo es wirklich beißt. Nämlich zum Beispiel in dieser Serie rund ums Thema auch Sterben und heute das Thema Schwangerschaftsabbruch. Uns ist ganz wichtig, dass es keine Tabuthemen gibt, auch in der Kirche nicht. Gestern hat mir ein guter Freund ein Mail geschrieben und hat mir gesagt, weißt du, Paul, immer dann, wenn es kompliziert und schwierig wird im Leben, will ich nicht mehr in die Kirche gehen. Und ich habe gedacht, so schade, so traurig. Eigentlich möchten wir als Kirche lernen, ein Ort sein von dem, wenn es kompliziert wird, dann, wenn es nicht mehr weitergeht im Leben, gerade eben der erste Ort ist, wo man hingeht. Warum? Weil alles Gute von Gott kommt und alles Vollkommene von Gott kommt. Genau wie es Martina vorher dann auch gesagt hat. Und wir sind zutiefst überzeugt, dass Gott ein Menschenfreund ist und dass Gottes Wege auch in den anspruchsvollen, in den anspruchsvollsten Bereiche von unserem Leben, bei weitem die beste Option ist, die auf dem Markt vorhanden ist. Und die möchten wir kennenlernen. Und unsere Aufgabe ist es, dass die Leute das dürfen erkennen, dass es bei Gott gut ist. Und so heiße ich uns alle willkommen, auch jetzt mit was auch immer für eine Geschichte wir da sind. Ich finde es super, dass du da inne bist. Und ich hoffe, dass die Gemeinschaft da in dieser Kirche der erste Ort darf sein, wo du hingehst, dann, wenn es kompliziert wird im Leben, dann, wenn es schwierig wird im Leben. Und der Christian wird uns jetzt eine Predigt haben zum Thema Schwangerschaftsabbruch, etwas, wo in Kirchen nicht mehr darüber geredet wird. Wir möchten wieder neu lernen, sprachfähig werden in diesen Bereichen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns auf das anspruchsvolle Thema einlassen können. Und wir werden jetzt einen Clip sehen, von der Schweizer Fernseh produziert hat, von den ersten 12 Wochen, von der Entwicklung vom Embryo. Warum 12 Wochen? Weil 12 Wochen, das ist die sogenannte Fristenlösung bei uns. Das heisst, du kannst bis 12 Wochen vom Leben vom Embryo kannst du abtreiben. Und wir möchten einfach jetzt vom Schweizer Fernseh her den Film schauen. Es sind 7 Minuten. Ich lade euch ein, das richtig zu geniessen, was ihr da zu sehen bekommt. Das ist herrlich schön gemacht. Und nachher wird dann der Christian Predigt haben.
Im Alter von 14 Tagen ist das ganze Gebilde erst so groß wie ein Stecknadelkopf. Nach wenigen Tagen ist der Embryo schon viel größer und ruht zwischen 2 mit Flüssigkeit gefüllten Taschen. Eine Reihe von dramatischen Veränderungen beginnt. Zuerst bildet sich das Nervensystem. In der Embryonalscheibe entsteht eine Längsrinne. Diese schließt sich auf der ganzen Länge und bildet eine Röhre, das spätere Neuralrohr. Und die beiden großen Wulste sind die späteren Gehirnhälften. Inzwischen hat sich der Embryo eingerollt. Ein rudimentäres Herz nimmt langsam Form an. Adern entstehen. Der Blutkreislauf wird angelegt. Knapp 6 mm groß zeigt der Embryo bereits deutliche Anlagen von Gehirn und Rückgrat. Zwischen der Mundöffnung und dem Herzen sind 6 Ausbuchtungen entstanden. Die Kiemenbögen, aus denen sich später der Unterkiefer, der Hals und Teile des Gesichts bilden werden. Der Embryo hat auch einen Schwanz, den er schon bald verlieren wird. In knapp 4 Wochen sind Millionen Zellen entstanden, die sich nach einem ausgeklügelten Bauplan zusammensetzen. Konzentrieren wir uns auf eines der vielen Wunder, die Entstehung des Herzens. Eines Herzens, das schlägt. Diese kleinen roten Kügelchen sind die Zellen des zukünftigen Herzens. Eines nach dem anderen beginnen sie sich zu bewegen und pulsieren schließlich im gleichen Rhythmus. Dieser Rhythmus ist der Puls des neuen Lebens, die Herzpumpe. Der Embryo ist erst 22 Tage alt und misst 2 mm. Eine neue, spektakuläre Metamorphose beginnt. In den folgenden 4 Wochen wird sich das kleine Wesen komplett verändern. Über die Plazenta bekommt es Nahrung und Energie von seiner Mutter und nimmt langsam menschliche Formen an. Die Augen beginnen sich zu bilden. 2 kleine, dunkle Blasen. Augen noch ohne schützende Lider, aber bereits Augen. Die Organanlagen entstehen und nach bilden sich Knochen, Muskeln und Sehnen. Der Embryo ist 34 Tage alt und misst 5 mm. Ab jetzt wächst er jeden Tag einen Millimeter. Während Arme und Beine erkennbar werden, bildet sich der Schwanz zurück und wird zum Steißbein. Die Öffnungen des Munds und der Nasenlöcher bilden sich und der Nacken nimmt Form an. Gleichzeitig durchläuft das Gehirn eine gewaltige Entwicklung. Schon bald wird es alle Funktionen des kleinen Organismus steuern. Der Embryo ist inzwischen 44 Tage alt und misst 17 mm. Zarte Augenlider beginnen zu wachsen. Die Knochen des Rückens werden kräftiger, der Kopf richtet sich auf. Das Herz, die Hauptadern und die meisten Organe haben ihren definitiven Platz eingenommen und beginnen zu funktionieren. Mit 60 Tagen misst der Embryo 3 cm und wiegt 11 Gramm. Ab diesem Zeitpunkt nennt man ihn Fötus. Als würde er das Glück der Eltern spüren, hat sich der Fötus zum ersten Mal bewegt. Noch sind seine Bewegungen so schwach, dass Barbara nichts davon spürt. Um zu verstehen, was hier geschieht, versuchen wir, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Schauen wir ins Gehirn dieses Menschen. Hier entstehen Minute um Minute Tausende von Neuronen und beginnen untereinander Verbindungen aufzubauen. Sie werden die Funktionen von Muskeln und Organen ermöglichen und koordinieren. Die Kommunikation zwischen den Neuronen erfolgt über chemische Botenstoffe und elektrische Signale. Bei der Geburt wird das Kind über mehr als 100 Milliarden Neuronen verfügen, die durch Milliarden Synapsen miteinander verbunden sind. Das beste Telefon- oder Computersystem der Welt ist nichts im Vergleich zur Komplexität des menschlichen Gehirns. Hinter dieser wunderbaren Maschinerie entwickelt sich langsam das Zentrum, das einmal alle möglichen Sinneseindrücke aufnehmen und verarbeiten wird. Als würde er auf die gewaltige Entwicklung antworten, bewegt sich der Fötus immer mehr. Aber Barbara merkt noch nichts davon. Der Fötus ist 12 cm lang und wiegt 65 Gramm. Das Fruchtwasser schützt ihn vor Erschütterungen und Schlägen. Der Fötus hat seinen dritten Salto gemacht und sein Herz schlägt 220 Mal pro Minute. Sobald Barbara wieder ruhig ist, sinkt die Herzfrequenz des Fötus wieder auf 160 Schläge pro Minute, was immer noch doppelt so viel ist wie bei seiner Mutter.
Gewaltig schöne Bilder, die uns das Wunder vom entstehenden Leben zeigen. Und wenn du heute da sitzt, dann hast du das alles auch durchgemacht. Du bist auch so ein Wunder. Du hast die ganze Entwicklung von einer einzelnen Zelle hast du durchgemacht. Zuerst bist du mal noch ein Sieger gewesen. Von Millionen von Samenzellen bist du die gewesen, die es geschafft hat in die Eizellen hinein. Und dann hast du den ganzen Weg durchgemacht, den wir jetzt gesehen haben. Wo du gezeugt worden bist, am ersten Tag von deiner Zeugung ist klar gewesen, was du für eine Augenfarbe wirst haben, was du für eine Hautfarbe wirst haben, was du für eine Haarfarbe wirst haben, was für eine Form deine Nase wird haben, ob du Rechtshänder oder Linkshänder wirst sein. Das ist alles von Anfang an ist das festgeschrieben gewesen, wo du gezeugt worden bist. So mit 2 Wochen bist du 1,5 Millimeter gross gsi, da hast du deine ersten Adern gehabt, deine ersten Nerven gehabt. Mit 4 Wochen bist du so 7 Millimeter gross gsi. Dort hat sich dein Maul angefangen zu bilden und du hast Arm und Beinchen gehabt, die anfangen zu wachsen. Und da hat schon eine Woche lang dein Herz geschlagen. Man sagt ja zum Teil, ja, das Leben höre ich auf mit dem letzten Herzschlag. Falls das stimmt, dann hat es da schon angefangen. Ich glaube, es hat schon früher angefangen, aber spätestens da vor einer Woche, wo das Herz angefangen hat zu schlagen, muss in dem Fall auch das Leben angefangen haben. Übrigens, die meisten Mütter, die wissen da gerade so knapp, dass sie schwanger sind. Also dann, wenn eine Frau merkt, dass sie schwanger ist, dann hat sie da bereits ein Herz in ihren Innen, ein zweites Herz, das schlägt. Mit 7 Wochen bist du 20 mm gross gewesen. Alle Organe sind vorhanden gewesen. Sie haben sich noch ausbilden müssen, aber sie sind schon da gewesen und dein Gehirn hat bereits geschafft. Es gibt ja Leute, die sagen, das Leben höre ich auf, wenn der letzte Hirnstrom verschwindet. Nach der gleichen Logik müsste es aller spätestens da angefangen haben, dein Leben, weil da hast du Hirnströme gehabt, die man grundsätzlich hätte messen können. Und du hast können deine Arme bewegen, deine Finger bewegen, deine Beine bewegen. Und du hast auch Schmerzen empfinden. Das hast du alles erlebt. So ist es immer weitergegangen, bis du dann irgendwann geboren worden bist. Und die Bibel sagt uns, dass das kein Zufall sei, sondern dass Gott das Wunder geschaffen hat. Das heisst im Psalm 139, du hast meine Nieren geschaffen und hast mich gebildet im Mutterleib. Das gilt eben auch für dich. Vorher war da eingeblendet, irgendein Kind, Nummer XY. Also, du verstehst, du bist nicht eine Nummer. Sondern Gott hat dich von Anfang an gekannt. Und hat dich von Anfang an geliebt. Und hat dich gesehen. Und hat dir einen Namen gegeben. Schon, wo du noch nicht einmal geboren worden bist. Es gibt ganz viele Leute, die schon im Mutterleib berufen worden sind. Und der Johannes der Täufer hat schon im Mutterleib den Heiligen Geist bekommen und so weiter. Da ist schon ganz viel passiert. Es gibt ein Sprichwort, das heisst, wenn du nicht an Wunder glaubst, hast du vergessen, dass du selbst eins bist. Das ist mal die erste Wahrheit, die wir heute checken müssen. Du bist ein Wunder. Nicht mehr und nicht weniger. Die zweite Aussage ist, Gott schenkt dir Würde. Gott schenkt dir mehr Würde, als du je wirst können begreifen. Wenn du mal im Himmel bist, wenn du Gott einmal siehst, erst dann wirst du checken und wirklich begreifen, wie Gott dich wirklich sieht. Es heisst da im Psalm 8, Vers 6, du Gott hast den Menschen mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Man könnte auch übersetzen, mit Würde gekrönt. Und das gilt auch für dich. Oder im Jakobus 3,9 heisst es an einer Stelle, es hat mehrere Bibelstellen, wo es das heisst, da heisst es,
Die Menschen sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Das gilt auch für dich. Und das gibt dir eine ganz besondere Würde, dass Gott dich als sein Ebenbild sieht. Dass er sich identifiziert mit dir, weil du sein Ebenbild bist. Das gibt dir eine ganz besondere Menschenwürde. Wir haben die übrigens auch in unserer Bundesverfassung verankert. Das heisst da im Artikel 7, die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Die Deutschen sagen es noch ein bisschen schöner. Die sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich wünschte mir da, wir hätten es da gemacht wie die Deutschen. Nicht in allen Fragen, aber jetzt da wäre es gut gewesen. Und Artikel 10, jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Also das sind so die ersten zwei Sachen, die wir heute checken müssen. Du bist ein Wunder und Gott schenkt dir Würde. Und vielleicht solltest du jetzt bereits abhängen. Verstehst du, wenn du das nicht begriffen hast, wenn du das jetzt erst mal hörst, dann, und das nicht kannst bejahen, jawohl, ich bin ein Wunder, jawohl, Gott schenkt mir Würde, dann wäre es ganz wichtig, dass du das begreifst. Das ist ein Angebot, das Gott dir macht. Und das Päckchen, das solltest du auspacken. Es wird dein Leben nachhaltig prägen und verändern. Jetzt, das sind so die ersten zwei Grundsätze, die wir heute anschauen. Und die finden wir schön. Aber jetzt müssen wir noch einen anschauen, einen Grundsatz, der sehr unbequem ist. Er ist zwar auch wahr, aber es ist eine unbequeme Wahrheit. Und sie heisst, was du anderen Menschen zusprichst oder absprichst, das sprichst du dir selber zu oder ab. Wenn ich mit meiner Hand auf den Paul zeige, jetzt zeigen zwei von meinen Fingern auf den Paul, mein Zeigefinger und mein Daumen, und drei von meinen Fingern zeigen auf mich. Wenn ich an Paul zuspreche, dass er ein Wunder ist und dass er Würde hat, dann spreche ich es gleichzeitig mir selber zu. Aber wenn ich an Paul abspreche, dass er ein Wunder ist und Würde hat, dann spreche ich es mir selber ab, gleichzeitig. Was du anderen Menschen zusprichst oder absprichst, das sprichst du dir selber zu oder ab. Lass uns mal diese Brille anlassen und einmal die folgende Aussage lesen, die Jesus gemacht hat. Er sagt, handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet auch ihr gemessen werden. Alles, was du an einem Menschen zusprichst oder absprichst, sprichst du dir selber zu oder ab. Oder der Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Was uns der Johannes da sagt, ist, wenn du andere Menschen nicht mit Liebe behandelst, dann sagst du damit aus, dass du selber dir nicht sicher bist, dass du geliebt bist. Weil wenn du wüsstest, zutiefst wirst begreifen, dass Gott dich liebt, dann wüsstest du auch, dass es auch für deine Mitperson gilt und wirst sie auch liebevoll behandeln. Aber wenn du das nicht machst, dann wirft das wieder ein Licht auf das, wie du dich selber siehst. Was du anderen zusprichst oder absprichst, das sprichst du dir selber zu oder ab. Ich gebe euch ein krasses Beispiel. Die Nazis haben den Juden und behinderte Leute und noch vielen anderen Menschen ihre Würden als Mensch abgesprochen. Zum Tier geworden sind aber die Nazis. Was sie anderen abgesprochen haben, haben sie sich selber abgesprochen. Also wir haben gesehen, du bist ein Wunder, Gott schenkt dir Würde. Und was du Menschen zusprichst oder absprichst, sprichst du dir immer selber zu oder ab. Jetzt kommen wir zum Thema Abtreibung. Wenn du dich entscheidest, dass ein Menschli, wo in dir oder im Körper von deiner Partnerin heranwächst, keine Würde hat zum Leben. Wenn du dem Menschli seine Menschlichkeit absprichst, dann stellst du damit deine eigene Menschlichkeit in Frage. Was du anderen Menschen zusprichst oder absprichst, sprichst du dir selber zu oder ab. Wenn du das Wunder von dem werdenden Leben negierst, sagst du, es ist gar kein Wunder, dann tust du dein eigenes Wunder sein in Frage stellen. Man sagt zum Teil über fromme Christen, ja, das sind einfach die, die gegen Abtreibung sind. Oder vielleicht anderen wollen ein schlechtes Gewissen machen wegen diesem Thema. Ich sage dir, was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich deine Würden und dein Wundersein verteidige. Du wirst nicht können auf der einen Seite sagen, ja, ich bin ein Wunder und ja, ich habe Würde, und auf der anderen Seite an einem kleinen Menschli, der in einem Bauch heranwächst, seine Würde und sein Wundersein absprechen. Entweder ist beides wahr oder es ist beides falsch. Was du an einem anderen absprichst, sprichst du dir selber ab. Wenn ich gegen Abtreibung bin, dann geht es mir überhaupt nicht darum, irgendjemanden klein zu machen. Es gibt Leute, die verbinden die Frage zum Beispiel ganz stark mit der Frage, ob Frauen sollen quasi ihr ganzes Leben in der Küche verbringen und so. Mir geht es überhaupt nicht um das. Ich bin überhaupt nicht anti-emanzipatorisch, oder wie man es auch immer will sagen. Im Gegenteil, ich habe sogar ein Buch geschrieben, wo den Frauen den Weg öffnen soll, sich in der Kirche zu entfalten. Es geht mir überhaupt nicht darum, irgendjemanden klein zu machen. Es ist die Abtreibung, die dich klein macht. Es ist die Abtreibung, die dich entwürdigt. Und ich glaube, das ist ein ganz starker Grund dafür, dass viele Frauen, die abgetrieben haben, auch wenn das ein bisschen ein Tabuthema ist, dass sie Gewissensbiss haben. Das bin nicht ich, wo irgendwelchen Frauen Gewissensbiss einredet. Sie haben die selber, die Schuldgefühle haben, Angst, Depressionen, Beziehungsstörungen, verminderndes Selbstbewusstsein, Albträume, Schlaflosigkeit, quälende Erinnerungen. Es kann bis zu Psychose gehen. Verstehst du, wenn du deine Würde so massiv in Frage stellst, durch das, dass du jemand anderem seine Würden absprichst, dann wird das immer Folgen haben auf deine psychische Gesundheit. Jetzt, wenn man über Abtreibung redet, dann redet man häufig an den eigentlichen Punkten vorbei. Ich möchte ein paar so Aspekte kurz ansprechen, die man zum Teil ins Feld führt. Selbstverständlich kann jede Frau über ihren eigenen Körper bestimmen. Das ist überhaupt keine Frage. Der Punkt ist der, ein Embryo in dir inne hat eine eigene DNA, hat eigene Organ ist nicht dein Körper. Er ist in deinem Körper. Er ist nicht dein Körper. Selbstverständlich soll jede Frau selber bestimmen, ob sie ein Kind will haben oder nicht. Der Punkt ist der, wenn du schwanger bist, hast du bereits ein Kind. Und zwar so fest, wie es du nie mehr wirst haben. Du kannst nie so fest ein Kind haben, wie wenn du schwanger bist. Selbstverständlich ist es falsch, wenn Männer sich aus der Verantwortung ziehen. Das ist eine Schande. Wir Männer, wir müssen in den Spiegel schauen. Es ist eine Schande, dass so viele Männer schwangere Frauen sitzen lassen haben. Es ist daneben. Man kann Männer zur Verantwortung ziehen. Für das gibt es Anwälte. Für das gibt es Hilfsorganisationen. Und ich weiss, es ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig easy, zum Beispiel als alleinerziehende Mutter unterwegs zu sein. Auch da gibt es Hilfsangebote und es gibt vor allem auch eine Gemeinde. Ich würde von dieser Gemeinde erwarten, dass jede ungewollt Schwangere da Hilfe bekommt. Und ich weiss, dass das da auch schon passiert ist. Das ist ja gerade der Sinn der Gemeinde, dass wir einander helfen. Natürlich kann es belastend sein, ein behindertes Kind zu haben. Aber auch behinderte Menschen haben Würde. Das ist ein Affront für alle behinderten Menschen, dass man Leute, die behindert könnten, auf die Welt kommen, abtreibt. Was sagen wir mit dem für eine Person, die eine Behinderung hat? Jeder Mensch hat Würde, unabhängig vom Gesundheitszustand. Und jeder Mensch hat seinen Wert. Und jeder Mensch ist ein Wunder. Und jeder Mensch ist eine Bereicherung. Und falls du dich gesund fühlst, wie ich im Moment relativ mich gesund fühle, wir könnten alle heute Abend schon schwerst behindert sein. Es braucht ganz wenig. Wir stehen alle auf ganz dünnem Eis. Und ganz abgesehen davon, die allermeisten Kinder, die abgetrieben werden, die sind kerngesund. Also lass uns die Abtreibungsdiskussion nicht an diesem Beispiel führen. Die allermeisten, weit über 90%, sind kerngesund. Es geht gar nicht um das, in aller Regel um diese Frage. Natürlich kann es eine sehr grosse Belastung sein, wenn man schwanger wird aufgrund von einer Vergewaltigung. Eine Vergewaltigung ist etwas absolut Entwürdigendes. In der Regel ist es eine Frau, die das erlebt, für die Frau, die das erlebt. Auch für den Mann, wo vergewaltigt, ist es auch entwürdigend. Es ist weit unter seiner Würde, eine Frau zu vergewaltigen. Und ich glaube, dass es eine Belastung kann sein, so ein Kind auszutragen, das aufgrund von einer Vergewaltigung entstanden ist. Ich glaube aber auch, dass eben ein Schwangerschaftsabbruch eben auch sehr entwürdigend ist. Und wenn du jetzt die eine Entwürdigung erlebt hast, dann würde ich dir lieber helfen, einen Weg zu finden, jetzt durch diese Situation durch, als nochmal eine Entwürdigung darauf aufzuhauen. Und ganz abgesehen davon sind die meisten Abtreibungen, die passieren, haben überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Das ist vielleicht irgendwo im 1%-Bereich, wenn überhaupt. Also lass uns nicht die ganze Abtreibungsliberalisierung jetzt mit dem Argument begründen. Selbstverständlich hat jedes Kind das Recht erwünscht zu sein. In der Schweiz gibt es Hunderte von Ehepaaren, die sofort bereit wären, ein Kind zu adoptieren. In der Schweiz gibt es kein einziges Kind, das ungewollt ist. Die Mutter Therese hat Folgendes gesagt, ich werde euch das kurz vorlesen. Sie sagt wörtlich: Bitte töte das Kind nicht. Ich will das Kind. Bitte gib mir das Kind. Ich bin bereit, jedes Kind zu akzeptieren, das sonst abgetrieben würde, und es einem verheirateten Paar zu geben, das es lieben wird und das vom Kind geliebt werden wird. Eine schwangere Frau hat eine ganz bestimmte Berufung. Und ich will es mit einem Bild verdeutlichen. Eine schwangere Frau hat die Berufung, das erste Bettchen zu sein, das der Mensch erlebt. Du bist wie ein erstes Bettchen, wo das Kind reingelegt wird. Und das Bettchen, das hat eigentlich den Sinn, dass man in diesem Bettchen inne kann leben. Und manchmal gibt es auch, dass man in diesem Bettchen stirbt. Ich glaube, dass das für betroffene Leute, die ein Kind verlieren während der Schwangerschaft, sehr, sehr belastend kann sein. Ich will das überhaupt nicht kleinreden da heute Morgen. Ganz im Gegenteil. Ihr habt meine volle Empathie, wenn euch das passiert ist. Aus der Perspektive vom Kind glaube ich, dass es eigentlich kein schöneren Ort gibt zum Sterben als in einem Raum von der vollkommenen Geborgenheit und der vollkommenen Liebe. Irgendwann müssen wir alle sterben. Wir wissen nicht, wie das wird sein. Per Unfall oder in einem Spitalbett oder wo auch immer. Für die Eltern ist das sehr hart, wenn sie das Kind verlieren in der Schwangerschaft. Ich glaube, für das Kind ist es eigentlich ein schöner Ort zum Sterben. Wenn du schon sterben musst, dann eigentlich am liebsten dort. Aber es ist nicht das Gleiche, ob du an diesem Ort stirbst oder ob du an diesem Ort tot wirst. Wir werden alle eines Tages sterben, aber nicht alle von uns werden tot werden. Und ich glaube, es kann deiner Würde entsprechen als Frau, dass das Kind in diesem Bettchen lebt oder auch stirbt. Aber es ist unter deiner Würde, dass es dort getötet wird. Abtreibung entwürdigt eigentlich alle betroffenen Leute. Es entwürdigt das Kind, das stirbt. Es entwürdigt die Mutter. Es entwürdigt den Vater. Über den reden wir eigentlich gar nicht, aber es ist im Fall auch sein Kind. Auch ihn entwürdigt es. Es entwürdigt auch das medizinische Personal. In dem Zusammenhang machen mir übrigens gewisse Ärzte ein bisschen hässig. Ich habe den Eindruck, sie meinen, wir sagen nicht so ganz die Schlausten. Wir gehen zum Doktor und nachher schwärmt er uns vor, wie das Kind ja schon lebe und wie es die Arme bewege und wie es Herz schon schlöche und so weiter. Und am gleichen Tag tut der gleiche Arzt in der gleichen Klinik ein gleichaltriges Embryo als Zellklumpen bezeichnen und treibt es mit Samt, Ärmli und Beinli und klopfendem Herz ab. Ich frage mich zum Teil, ob die Ärzte den Eindruck haben, wir sagen nicht so ganz 100, wir sagen nicht so ganz die Schlausten. Es ist eine Beleidigung für jegliche Intelligenz und für jegliche Moral, dass man so völlig unterschiedlich über das Gleiche redet, über das genau Gleiche. was du einem anderen Menschen zusprichst oder absprichst, sprichst du dir selber ab. Ich finde, wir leben in einer paradoxen Situation in der Schweiz. Auf der einen Seite probieren wir alles, um das Leben zu verlängern. Wenn du irgendwo auf die Intensivstation kommst, dann wird alles gemacht, dass du überlebst. Oder wenn du Senior bist, dann wird alles gemacht, dass du nochmal 5 Jahre mehr hast zum Leben. Oder wenn du kein Kind kannst bekommen, dann gibt es diverse Möglichkeiten, dass du gleich ein Kind kannst bekommen. Mit modernster Technologie können sogar irgendwie Greisen Kinder bekommen. Oder auch Leute, die sonst zum Beispiel Homosexuelle sind, wo eigentlich auf natürlichem Weg kein Kind könnten bekommen. Und gleichzeitig beendet mir jede 10. Schwangerschaft. Ich finde das sehr, eine paradoxe, widersprüchliche Situation. Ich möchte heute übrigens völlig darauf verzichten, euch jetzt irgendwelche Abtreibungsmethoden im Detail vorzustellen. Es gibt da verschiedene. Irgendwie muss das Menschen ja getötet werden. Ich sage euch nur so viel, sie sind alle brutal. Niemand von uns wird so sterben. Ich werde dann auch darauf verzichten, euch irgendwelche Bilder von abgetriebenen Kindern da einzublenden. Selbstverständlich könnt ihr das googlen, wenn ihr wollt. Und irgendwo muss das Ding ja her. Es wird sich ja nicht einfach in die Luft auflösen. Bis in die 12. Woche übrigens ist in der Schweiz durch die Fristenlösung eigentlich eine Abtreibung völlig problemlos möglich. Da brauchst du 1-2 Gespräche und so, aber das wird mehr oder weniger durchgewunken. Also bis in die 12. Woche ist das überhaupt kein Problem. Man ist dann 80 mm gross, also etwa so gross wie da das Büppli, das ich da habe. Wenn es jemand interessiert, kannst du es nachher anschauen. Das ist ein Embryo, ein Fötus in der 12. Woche. So sieht das dann ungefähr aus. Aber man kann übrigens, die 12. Woche, das ist rein willkürlich festgelegt. Es ist nicht so, dass nach 12,5 Wochen irgendetwas passiert, wo dann die ganze Situation würde verändern und darum kann man nur bis in die 12. Woche. Das ist einfach völlig willkürlich. Hat man einfach gesagt, okay, 12 Wochen, tschak. Und bis dann ist es überhaupt kein Problem. Und nachher ist es immer noch möglich, wenn zum Beispiel die Mutter körperliche oder psychische Störungen sollte haben. Und so wird, wie gesagt, jede 10. Schwangerschaft in der Schweiz wird abgebrochen. Wenn dich das jetzt noch mehr würde interessieren, so ein bisschen die Methoden und wie das ganz genau passiert, habe ich dir da ein Buch, das heisst Schwangerschaftsabbruch, Fakten und Entscheidungshilfen. Das sind 100 Seiten gut, das hast du in 2 Stunden gelesen. Wenn du so die Hard Facts haben willst, würde ich dir das Buch sehr empfehlen. Ich habe euch die ISBN-Nummern auch eingeblendet. Ich möchte mit 2 Gedanken jetzt schliessen. Du bist ein Wunder. Gott schenkt dir Würde. Das gilt für dich und es gilt auch für einen ungeborenen Mensch. Gott liebt ungeborene Menschen. Lassen wir dazu eine Bibelstelle. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand, sagt Jesus. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer könnte dir näher sein als ein ungeborenes Kind? Die nächste Stelle ist ein bisschen krass. Es heisst da im 1. Johannesbrief, also im Neuen Testament, kein Mörder hat ewiges Leben bleibend in sich. Jede Sünde trennt uns von Gott. Das ist ganz klar. Aber Abtreibung hat doch ein gewisses Gewicht. Es ist eine schwerwiegende Geschichte. Gott liebt ungeborene Menschen. Er kennt auch den Namen von denen. Und er hasst es, wenn man sein Wunder zerstört. Das ist ein Affront. Er nimmt es als persönlichen Affront gegen sich selber. Es ist eigentlich auch für ihn entwürdigend. Man entwürdigt eigentlich Gott damit, wenn man sein Wunder zerstört. Man stellt die Würde von Gott in Frage und er reagiert auf das. Ich glaube, eine Abtreibung ist schlecht für deine Beziehung zu Gott. Man sollte sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gott hasst es, wenn man sein Geschöpf vernichtet. Aber auch für das ist Jesus gestorben. Es hat ihn viel gekostet. Aber er hat auch das getragen am Kreuz. Und wenn das nicht passiert wäre, hätte niemand von uns eine Chance. Wir alle haben irgendwo unsere Punkte, wo wir Dreck am Stecken haben. Wir alle haben schon Menschen entwürdigt und uns selber damit. Es ist nicht so, dass die, die eine Abtreibung hinter sich haben, irgendwo besonders auf dem heißen Stuhl sitzen und die anderen können alle ganz gechillt sein. Wir alle können nur darum bestehen, weil Jesus für uns gestorben ist. Und Gott sei Dank gilt das auch für Leute, die abgetrieben haben. Falls du solltest abgetrieben haben, es gilt auch für dich. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir bitten an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott bietet dir Versöhnung am heutigen Morgen. Er wird dir neu zusprechen. Du bist ein Wunder. Vielleicht hast du das durch deine eigenen Machenschaften selber in Frage gestellt. Gott spricht es dir neu zu heute Morgen. Du bist ein Wunder und Gott will dir neu deine Würde wiederherstellen. Vielleicht hast du sie durch eine Abtreibung oder sonst etwas, hast du sie vielleicht in Frage gestellt, hast du sie vielleicht selber irgendwie durch den Dreck gezogen, deine Würde. Gott will sie heute Morgen neu wiederherstellen. Und da will ich dich einladen, falls du das brauchst, dass du vielleicht auch mit Leuten ein Gespräch suchst, wo dir da helfen können. Vielleicht drehst du es schwer an dem. Vielleicht kannst du das nicht allein zwischen dir und Gott irgendwie unter der Bettdecke lösen. Vielleicht solltest du auch Gesprächshilfeangebote in Anspruch nehmen. Und da gibt es in dieser Gemeinde Leute, die sich sehr gerne würden mit dir zu einem Gespräch treffen.
Liebe Chrishona Frauenfeld, ich begrüße Sie ganz herzlich. Der Paul hat mich gefragt, um ein Zeugnis von mir euch zu erzählen, und das mache ich sehr gern. Ich bin in einem katholischen Elternhaus mit 4 Geschwistern im Baselbiet wohlbehütet, geliebt, aufgewachsen. Gottesfürchtig bin ich mit meiner Familie Sonntag für Sonntag in Kirche, und ich bin gerne in Kirche. Die Akustik, das Singen, das hat mir sehr gefallen. Ich war ein gewähriges, fröhliches Mädchen. Ich hatte sehr viele Freunde und bin mit 16 dann, eben mit 16, in den Kirchenchor. Meine Berufswünsche, ich hatte gerne Leute um mich. Ich hatte gerne Sprache und bin gern gereist. Und nach dem Abschluss von meiner Lehre bin ich dann in einen Auslandaufenthalt auf England. Ich bin in eine jüdisch-orthodoxe Familie gekommen und habe im Haushalt geholfen, Kinder betreut, gekocht. Ich bin noch nicht lange dort gewesen, habe ich festgestellt, ich bin schwanger. Oh, und jetzt? So hätte ich nie heim können. Mein Vater würde das nie akzeptieren. Und mein Freund, er war alles andere als begeistert. Und so bin ich mit, ja, allein gewesen. Ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte. Und ich habe das hin und her bewogen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was gibt es für Lösungen, in England bleiben, in die Schweiz zurück. Ich war ja noch so jung gewesen, finanziell überhaupt keinen Boden gehabt. Und schweren Herzens habe ich mich dann entschieden, mein Kind abzutreiben. Ich war eine Nacht im Spital gewesen und am nächsten Morgen schon wieder meiner Arbeit in dieser Familie angegangen. Aber für mich ist innerlich etwas zerbrochen. Ich hatte sehr starke Schmerzen gehabt, aber auch sehr starke Schuldgefühle. Ich war traurig und ich habe sehr viele Tränen vergossen. Ich bin dann ein bisschen früher in die Schweiz zurück als geplant und habe meine Sprachkenntnisse erweitert, im Französisch und Italienisch, und durfte dann Flugbegleiterin, Flight Attendant machen. Ja, nach etwa 2 Jahren bin ich dann um die ganze Welt geflogen. Aber meine Schuldgefühle sind immer mit dabei gewesen. Es hat immer wieder Situationen gegeben, wo durch Gespräche, durch Bilder das aufgekommen ist und mich belastet hat, ja, mich traurig gemacht. Dann ist der Hermann in mein Leben gekommen. Er war Pilot gewesen. Er hat sich beworben um mich, aber ich habe gar nicht gewusst, ob ich wirklich eine feste Beziehung will, ob ich Familie will oder sogar ein Kind. Kann ich überhaupt noch Kind bekommen? Er hat lange warten. Und ich habe auch lange gebraucht, bis ich mich dann für ein Ja entschieden habe. Wir haben miteinander geheiratet und sind auf Stammheim gezogen. In dieser Zeit haben wir ein junges Ehepaar kennengelernt, wo wir intensiv befreundet sind. Bis heute. Wir haben nicht nur Freundschaft geteilt, sondern auch das Glaubensleben. Für mich war das wie ein Händedruck. Eine Freundin, der ich alles erzählen konnte. Nicht nur vom Haushalt, Kochen oder Kind, sondern auch von meinen Erlebnissen, die ich in England gemacht habe. Sie hat mir zugelassen und hat mir auch gesagt, von Jesus erzählt. Sie hat mir gesagt, Jesus ist auch für dich gestorben am Kreuz. Er hat auch für dich sein Blut vergossen. Und bei einem solchen Gespräch hat sie mir dann auch im Namen Jesus vergeben. So durfte ich einen kleinen Schritt tun im Glauben. Und ja, in unserer Gemeinde Stammheim haben sie dann einen Alpha-Life-Kurs durchgeführt, einen Glaubenskurs, wo ich mit meinem Mann zusammen gegangen bin. Ich habe mein Leben Jesus gegeben, ganz in Jesus' Hände gelegt. Und wir haben als Ehepaar miteinander ein ganzes neues Glaubensleben gestartet. Wenn ich heute zurückschaue, staune ich, wie mich Gott begleitet hat von dieser schwierigen Zeit in England, wo ich am Boden zerstört war, wo ich das Gefühl hatte, das Leben geht nicht mehr weiter. Wie er mir einen lieben Mann zur Seite geschenkt hat, gute Freunde, und mich all die Zeit begleitet hat. Und ich so näher und näher zu Gott gefunden habe, zu Jesus. Die Freude am Herr ist meine Stärke. Ja, die Freude am Herr ist meine Stärke. Und immer, wenn es mir schlecht geht oder wenn mich irgendetwas runterziehen will, dann nehme ich den Vers und sage, die Freude am Herr ist meine Stärke. Wenn mein Zeugnis dich berührt hat, wenn du in einer ähnlichen Situation hineinstehst, in einem Schwangerschaftsabbruch, Ähnliches erlebt hast, dann will ich dich ermutigen. Auch du kannst Jesus in dein Leben aufnehmen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, er lädt dich herzlich ein. Auch du kannst von Jesus Vergebung bekommen. Am besten in einem Gespräch mit einer dir vertrauten Person. Wenn du niemanden hast und nicht weißt, woran du dich wendest, dann kannst du auch mit mir Kontakt haben über die Webseite von der Chrischona Frauenfeld.